Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein Thema, es passieren ja manchmal so Dinge, da freut man sich total. In dem Fall war es so, die heutige Gästin, die hat mich kontaktiert über LinkedIn und meinte, hey, ich habe hier so ein spannendes Thema, vielleicht interessiert es dich ja auch. Und es geht um die, ich sag's mal so, nordische Arbeitskultur. So, da hat man natürlich sofort so Stereotype im Kopf, Work-Life-Balance ist super, alle verstehen sich gut, alle sind lieb zueinander, Hüge überall. Ob das wirklich so ist, das klären wir heute mal. Und was das Besondere an der nordischen Arbeitskultur oder dem Nordic Way of Work ist, das klären wir heute mit Antje Hüfner. Herzlich willkommen, ich freue mich total, dass du da bist und freue mich auch, dass du den Mut gehabt hast, mich einfach kurz zu kontaktieren und spannendes Thema.
Ja, danke für die Einladung und schön hier zu sein. Also genau, also ihr habt auf der Future of Work 24 in Berlin so schöne Sachen gesagt zu New Work und so. Da dachte ich, ich muss dich einfach kontaktieren und dir erzählen, genau das kenne ich, mache ich, will ich mehr haben davon aus der nordischen Perspektive, genau, aus Skandinavien.
Sehr cool. Bevor wir darauf kommen, erzähl doch eigentlich mal den ZuhörerInnen hier, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Wie ist aus Antje Hüfner eigentlich Business Coach geworden mit einem Fokus auf diesem Nordic Way? Du bist ja auch Inhaberin von Nordic-Way.eu. Wie ist das gekommen?
Ja, recht lange Geschichte. Ich war schon immer Skandinavien-Fan. Ich kann nicht genau sagen, warum, schon als Kind, als Jugendliche. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe zu meiner Familie, ey Leute, jetzt passt das gerade. Also es hätte auch Dänemark oder Schweden werden können, aber am meisten hat uns schon auch Norwegen gereizt. Und dann sind wir tatsächlich 2007 nach Norwegen ausgewandert. Und dort haben wir dann verschiedene
alle mitgenommen.
Ja, mein großer Sohn, ältester Sohn, der war damals 17,5 und hatte gerade Zulassung zum Gymnasium. Und da hat er gesagt, oh, also kommt gerade ein bisschen ungünstig, ich bleib hier, okay. Aber ja, Partner und Sohn, damals knapp 12, sind mitgekommen, ja.
Super. Wie lange wart ihr dann da?
Wir waren 8 Jahre da. Und eigentlich war auch nicht geplant, zurückzukommen, wie sich das manchmal so ergibt. Dann ändern sich ein paar persönliche Dinge und das hat aber insofern dann auch gepasst, weil ich habe dann daraus die Mission gemacht. Ich habe tatsächlich dort in den verschiedenen Facetten, die ich so erlebt habe, also ich war im Sport tätig, hatte vorher tatsächlich Wirtschaft studiert, bin aber in der Wende zur Wendezeit im Sport gelandet, habe dann auch in Norwegen Turnen gemacht, habe einen Verein geführt, einen neuen Verein gegründet, habe dann nochmal studiert und mich selbstständig gemacht mit Personalvermittlung. Und bin dadurch in die Unternehmensberatung schon dort in Norwegen damals reingekommen und ins Coaching. Und habe dann, als ich wieder hier war in Rostock, habe ich dann gesagt, okay, dann das braucht ihr hier alle. Wir brauchen das hier. Ich mache jetzt diese Missionierung der nordischen Arbeitskultur.
Also wenn man auf deiner Webseite ist, antjehüfner.com, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, wie auch Nordic Way, dein Unternehmen. Da ist ja erstmal ganz cool. Du hast ja da diesen Claim, bring Hüge in dein Business. Vielleicht muss man einmal kurz klären, was Hüge ist für diejenigen, die es nicht wissen. Das ist doch so Heimeligkeit oder wie würdest du das übersetzen?
Ja, das ist schon der Ursprung, wird aber hier und da auch ausgeweitet auf, okay, ich mache mir mein Leben schön und eben auch mein Arbeitsleben. Heißt nicht, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber okay, wir gestalten uns das so, dass es uns tatsächlich dabei gut geht. Ja.
Das tickt ja so bei mir zumindest so verschiedene Boxen. Das mag aber natürlich die rein individuelle Prägung sein, höchstwahrscheinlich. Also das ganze Thema Achtsamkeit, auch Gelassenheit, Also zu akzeptieren, dass nicht immer alles funktioniert, aber das bedeutet nicht, sich einfach treiben lassen, sondern nachhaltig, aber mit einer gewissen Gelassenheit an den Themen zu arbeiten, auch zielstrebig zu sein. Also beschreib mal vielleicht so ein bisschen, wie ein typisches nordisches Arbeitsethos so aussehen würde wahrscheinlich.
Ja, es ist ganz viel vom Sinn gesteuert. Also bei den kleinen Unternehmen, ne, es gibt, man hat immer das Gefühl, es wird was Großes bewegt, auch wenn das ein kleines Team ist. Alle stehen irgendwie komplett dahinter. Ne, auch wenn man mit einem neuen Mitarbeiter spricht, man hat das Gefühl, das ist seins. Ja, das hat mich extrem beeindruckt. Und die Ruhe, mit der alles passiert. Also selten, dass ich mal jemanden gehört habe, irgendwie, ha, ich habe so viel zu tun, wir haben gerade so mega Stress und viele Überstunden. Gibt es schon mal. Und dann ist aber auch geklärt, okay, danach dann wird es auch wieder abspaziert, so wie die das dort nennen. Also sehr sinngesteuert, sehr kollegial. Wenn jemand krank wird irgendwie, dann wird der quasi aufgefordert, dann auch wegzubleiben. Immer mit so einer langfristigen Begleitung, so, also langfristig, mit dem langfristigen Denken. Hey, mir ist es wichtiger, du rufst dich jetzt aus und bist aber noch lange verfügbar für unser Ding, was wir hier machen wollen. Ja, also langfristiges Denken, langsichtiges Denken, ganz entscheidender Faktor, was die Gesellschaft an sich angeht, aber auch in den allermeisten Unternehmen. Klar gibt es immer auch Ausnahmen, ne, wo jetzt Chefin sich nicht so viele Gedanken macht, aber es ist recht selten.
Das finde ich sehr sympathisch. Ich meine, diesen Konflikt zwischen kurzfristiger Zielorientierung und langfristiger Wachstumsperspektive, also ich vermute mal, dieser Konflikt, der wird jeder Führungskraft in irgendeiner Form, mindestens allen, die P&L-Verantwortung haben, bekannt sein. Und ja. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, sich eher für das Langfristige zu entscheiden, tendenziell. Ne? Also
auf jeden Fall.
Es gibt auch Situationen, wo man es vielleicht ausnahmsweise mal anders machen muss. Aber ist das dort, du hast das eben so ein bisschen angedeutet, ist das dort gesellschaftlich verankert? Also geht weit über das Arbeitsleben hinaus? Mhm. Und wenn ja, woran merkt man das?
Also es ist auf jeden Fall so und man merkt das, zum Beispiel daran, wie der Reichtum des Landes verwaltet wird. Die meisten haben ja sicher schon mal vom Ölfonds gehört. Den könnte man auch ohne weiteres, wenn man jetzt wollte, in den Ausbau der Wirtschaft seit ein paar Jahrzehnten schon gesteckt haben und immer weiter reinstecken, weil Norwegen ist eine sehr moderne Gesellschaft und trotzdem ist nicht alles auf dem absolut neuesten Stand. Ne, durchaus im Gesundheitswesen und im Verkehrsbereich schon durch diese atemberaubende Landschaft. Das ist halt sehr herausfordernd. Man macht das aber nicht, weil man sagt, wir würden unsere Wirtschaft überhitzen, wenn wir jetzt das alles gleichzeitig ankurbeln wollen. Deswegen sparen wir das für kommende Generationen. Und solche Tendenzen, solche Herangehensweisen, die beobachtet man tatsächlich in allen Bereichen. Und das ist schon hier und da mal, wo man so denkt, boah, Hammer.
Hast du da vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele? Also gerne aus dem Arbeitsleben, aber von mir aus auch aus dem eher privaten Kontext, an denen du das so festgemacht hast, dass das nicht nur im Grunde genommen vielleicht eine Haltung der Regierung ist, die sich ja auch in Norwegen, denke ich, hin und wieder mal verändert.
Aber nicht so sehr. Das ist auch nochmal so ein Nebeneffekt, auch wenn verschiedene Parteien regieren, die grobe Richtung ist etwa gleich. Also man macht auch normalerweise nicht das Werk des davorhergehenden kaputt. Ja, in der Kommunalpolitik ist es mir auch aufgefallen, dass eben gern mal unpopuläre Entscheidungen getroffen werden und man sich jetzt nicht so richtig die Leute lieb Kind machen möchte, sondern man sagt, nein, wenn wir das jetzt so und so machen, das tut uns gut. Also wenn große Umgestaltungen gemacht werden, also zum Beispiel das ganze System von Arbeit und Wohlfahrt, Verwaltung, das hat man alles umgeschmissen und da waren die Leute schon auch ein bisschen sauer und das hat man immer damit begründet, das tut uns gut, wenn wir das so machen. Auch Digitalisierung, das Land ist sehr unheimlich digital, also Briefe sind eher die Ausnahme und jeder hat dort einen digitalen Zugang zur Verwaltung seiner Steuern und Ähnlichem, was noch alles so kommt. Na und im privaten Bereich, also da kann man ja sehen, zum Beispiel im Sport, also es gibt so viele Menschen, die dort täglich Sport treiben, das ist schon teilweise verrückt. Und da geht es ja eben auch hier und da darum, naja, also ich habe jetzt im Moment zwar nicht den Antrieb, aber ich weiß genau, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann fühle ich mich besser. Und es ist einfach wichtig und vorteilhaft für mich, wenn ich dieses Programm jetzt durchziehe und dadurch halt jung und fit bleibe und so weiter. Also das ist auch eine sehr, sehr verbreitete Haltung.
Mhm. Hört sich alles sehr vernünftig an. Also ich denke so, wow. Aber wie erklärst du dir das, dass das dort so ist? Ich meine, das ist natürlich ein Land, was durch seinen Reichtum vielleicht eine gewisse Grundlässigkeit auch haben kann, wenn ich es mit anderen Ländern vergleiche, die halt von den Naturgegebenheiten gar nicht so begünstigt sind. Aber das ist vielleicht auch eine viel zu einfache Betrachtungsweise.
Ja, ich glaube eher, dass das aus einer vergangeneren Zeit kommt. Mhm. Der Reichtum, den gibt es ja erst seit Anfang der 70er Jahre. Das Öl wurde Ende 60er Jahre gefunden und bis dahin war Norwegen nicht reich, eher umgekehrt. Also man hatte es nicht ganz so leicht. Und dann muss man ja auch immer sehen, diese naturgegebenen Verhältnisse, die haben ja im normalen Leben nicht nur Vorteile. Man hat da tatsächlich aus sehr schroffen Bedingungen richtig viel gemacht. Und ich denke, dass diese Haltung, die eben tatsächlich, sagen alle dort, von den Wikingern kommt, wir machen jetzt hier aus dieser Sache was richtig Tolles und dazu brauchen wir halt Durchhaltevermögen und ganz schön Mut und viel Einsatz. Und ich denke eher, dass das daher kommt.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich mutmaße ja nur und ich maße mir natürlich nicht an, hier deinen jahrelangen Erfahrungsraum vom Leben dort
da liegst du auf jeden Fall richtig.
Ja, also spannend. Das sieht man auch auf deiner Webseite. Also das ganze Wikinger-Thema beschäftigt dich ja durchaus. Ist natürlich auch marketingmäßig irgendwie schön greifbar und positionierbar. Aber wir können da ja noch mal ein bisschen stärker einsteigen. Das fängt ja in der Einzelperson an, so könnte man sagen, bei jedem Menschen. Es hat eine besondere Bedeutung für Führungskräfte. Und wenn man dann weiterdenkt, halt natürlich für Unternehmen, Stichwort Sinngebung, Stichwort Langfristorientierung bis hin zur Gesellschaft. So könnte man es ja von klein nach groß aufbauen. Und vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen was zu sagen, wie du auch in deinem Business damit umgehst.
Also mit dieser Wikinger-Sache, das hat sich halt wirklich so angeboten. Ich habe irgendwann diese Wikinger-Gesetze gefunden. Sie Möglichkeiten bringen Sieger hervor. Und sei mutig und denk positiv. All diese Slogans, so dachte ich so, boah, das ist genau das, was Unternehmerinnen brauchen. Ja, und da mache ich jetzt was draus, weil ich eben auch da gesehen habe, wie das gemacht wird. Gerade dieses Bringen Sieger hervor, dieses auf Augenhöhe mit dem Team arbeiten. Also dort ist es tatsächlich normal, dass wenn man irgendwo reinkommt, man nicht sofort merkt, wer jetzt Chef oder Chefin ist. Dass alle irgendwie mitreden. Man erwartet schon, dass Chef, Chefin am Ende dann auch die Entscheidungen treffen, weil nicht jeder möchte da auch führen. Es ist so wie überall. Aber man redet mit und es wird auch erwartet, dass jeder mitredet. Auch wenn dort jemand vollkommen neu ist, dann wird er explizit gefragt, was er oder sie dazu meint, weil man sich eben auch den Input von außen holen will. Also es gibt dort so einen Slogan, einander gut spielen. Ja, also Teamarbeit ist einander gut spielen. Also tatsächlich sehr viel Stärkenfokussierung und da tatsächlich die Stärken nutzen von allen, die dabei sind. Ja, das ist sehr, eine Sache, die halt sehr gepusht wird und auch dieses, also man vermeidet von vornherein diese Nebengeräusche, wenn jemand ins Team kommt, dann checkt man nur kurz, wie ist derjenige fachlich drauf. Und dann wird geguckt, okay, passt du zu uns ins Team? Und im Vorstellungsgespräch wird fast nur über Persönliches gesprochen, damit man eben einschätzen kann, ob derjenige, diejenige ins Team passt, zu den Werten steht und so weiter. Und da eben, ja, also diese Kommunikation wird halt so groß geschrieben und das beginnt dort auch in der Schule. Ja, dass eben mit wenig Druck gearbeitet wird, sondern eben so immer dieses, das Gemeinsame herausgestellt wird. Und an jeder Wand dort sieht man auch Sprüche wie, wir reden miteinander, nicht übereinander. Es ist so einfach und simpel eigentlich, man muss es aber halt auch machen.
So, es ist Zeit für eine Mini-Werbepause. Denn die Trendence Awards 2024 werden zur Learning Journey. Robindro, Ulla und ich haben nachgedacht, wie man die Trendence Awards in diesem Jahr noch besser machen kann. Unsere Idee: aus den Awards wird eine Learning Journey. Wenn du also am 7. November in Berlin dabei bist, wirst du live beim Pitch vor der Jury mit dabei sein. Das bedeutet, du lernst 20 Cases aus der Shortlist der Trendence Awards genau kennen und lernst so auch für deine eigene Arbeit. Das ist aber noch nicht alles, denn du wirst auch mitvoten können und so mitentscheiden, welche Unternehmen die renommierten Trendence Awards 2024 dann mit nach Hause nehmen. Und so wird aus den Trendence Awards deine individuelle Lernerfahrung mit 20 Best Practice Cases rund um Employer Branding, Recruiting und Talent Intelligence. Tickets gibt's ab sofort unter embrace.family/awards. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Saatkorn-Folge. Und damit geht's direkt zurück in die heutige Saatkorn-Podcast-Episode. Weiterhin viel Spaß. Naja, also das ist ja oft so bei den vermeintlich einfachen Sachen, die dann auf einmal in der realen Umsetzung dann doch recht komplex werden können, ne, im menschlichen Miteinander.
Ja.
Das setzt natürlich voraus, dass man sich auf so etwas einlässt. Wenn man dort lebt, wird man so groß. Das ist dann, glaube ich, so halb gegeben, dass man sich so entwickelt. Jetzt hast du ja eine andere Erfahrung gemacht. Du bist ja als Deutsche, und da sehe ich schon viele Unterschiede, dort hingegangen bist. Wie war das für dich? War das ganz leicht für dich, dich da reinzufinden? Oder musstest du irgendwelche Hindernisse innerlich überwinden?
Also ich war hochmotiviert, ne? Ich habe mir das ja immer gewünscht und hatte dann natürlich das ein oder andere Erlebnis, wo ich so mächtig geschockt war. Ja, also die sind halt auch nicht nur die absolut tollsten und besten und freundlichsten. Das ist durchaus zum Beispiel dort normal, dass man nicht immer grüßt. Und da muss man auch lernen, das nicht persönlich zu nehmen, zum Beispiel. Ja, oder eben, wenn man dort, ich habe im Sport gearbeitet dort die ersten 4 Jahre und das ist auch schon nicht einfach, weil das ist eine sportverrückte Nation, da sind viele Emotionen im Spiel, die haben da ihre eigenen Gesetze auch, und da erstmal klarzukommen, ist nicht ganz so einfach. Und gerade so in der Retrospektive bin ich da schon mit meinem deutschen Ich auch kollidiert am Anfang. Also ich habe schon immer mal so ein bisschen rumgeblubbert auch und nicht mal aufgeregt über irgendwas, was dort einfach normalerweise keiner macht. Ne? Und es ist mir dann auch aufgefallen, okay, Aaron, was für New Work in dem Zusammenhang noch ganz toll war. Also da hat dann jemand aus dem Vorstand vorgeschlagen, so, oder schon quasi bestimmt so, und wir machen das jetzt so und so, was jetzt meinem Freigeist überhaupt nicht gefallen hat. Und dann war so meine erste Reaktion, das geht nicht. Und da hat er dann mit mir gesprochen und sagte, du darfst sowas eigentlich nicht sagen. Es mag ja sein, dass das nicht so einfach ist, aber gleich sagen, das geht nicht, da kriegen wir einen Schreck. Das können wir uns nicht vorstellen. Also das geht nicht, ist ein No-Go. Das fand ich dann auch ziemlich cool im Nachhinein. Also nach dem Motto, okay, ich weiß jetzt nicht, wie es geht. Und es ist auch nicht einfach, aber wir gucken mal. Ja.
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, ne? Fällt mir dazu ein. Richtig. Also ich habe hier die Webseite auf, wo du dieses Wikinger-Thema so ein bisschen erklärst. Neben einigen interessanten Zahlen, Daten, Fakten, machen nur 0,3% der Weltbevölkerung aus, die Skandinavier stehen, aber für 3% des weltweiten Exports, ist ganz interessant. Mhm. Aber da ist in einem Foto im Hintergrund, wo du im Vordergrund sitzt, sind die Gesetze der Wikinger aufgeführt. Und ich lese sie mal ganz kurz vor. Bei mir resoniert das ganz stark, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das bei allen so resoniert. Siehe Möglichkeiten. Bring Sieger hervor. Denk positiv, sei mutig, übernimm Verantwortung, verteile Lob, setze auf Bildung und Forschung, stell dich Neid und Faulheit entgegen und fang heute an. Also ich finde das ganz toll, wenn ich das lese, aber ich kann mir auch viele Menschen ehrlicherweise hier in unserem Land vorstellen, die entweder so denken, ja, das sind so Kalendersprüche, das wäre eine Abteilung, und die andere Abteilung, die sich eher unwohl fühlt, weil das so aktivierend ist. Ja, also sich zurückziehen, sich zurücklehnen, immer auf die Umstände schimpfen, ist halt nicht Teil des Programms. Mhm. Wenn man Teil des Programms ist, dann ändere es. Geh voran und trau dich. Und würde sagen, sei mutig, geh auch mal ein Risiko ein. Du kannst scheitern, aber das Leben geht danach weiter, was dann sozusagen vielleicht so eine Gelassenheit, so eine gewisse Ruhe auch ist. Also es wird dich schon nicht umbringen, so nach dem Motto.
Genau.
Ich versuche gerade zu interpretieren, aber du nickst und lächelst dabei. Aber anscheinend geht das genau in die Richtung.
Ja, das ist absolut die Richtung. Also Risiko eingehen und das, was eben auch wieder, weil du sagst Umstände, ne? Die Umstände sind halt dort oben im Norden größtenteils nicht günstig. Ne, es ist viel schlechtes Wetter, es ist viel Natur, macht alles Mögliche. Und es ist oft dunkel, ja. Ne, und trotzdem machen wir da was draus. Und deswegen, das ist halt so dieses, also man ist auf jeden Fall, also dieses Wissen, man ist stärker als die Umstände. Ne, und trotzdem immer wieder darauf gefasst sein, es könnte irgendein Seitenhieb kommen, es könnte was passieren. Ja, wenn man nicht weiß, was die Natur macht. Ne, hier tun wir größtenteils so, oh Gott, wo kommt denn das jetzt her? Dabei, im Prinzip muss man damit rechnen, dass, ne, dass irgendwas kommt, was nicht immer nur förderlich ist, genau.
Was sind für dich so die größten Hemmnisse, die größten Hindernisse? Du machst ja viel Coaching-Arbeit, du hast auch ein Buch darüber geschrieben, die WikingerInnen-Methode, Unternehmenserfolg auf Skandinavisch. Also bei mir kommt da viel zum Klingen. Mich spricht das sehr an. Aber was sind so die größten Hindernisse in der deutschen Mentalität eigentlich? Man könnte ja sagen, ist doch so einfach. Lies dir das durch und dann fang mal an, so zu leben. Aber so einfach ist es eben nicht, ne?
Nee, also inzwischen, das merkt man ja auch, also auch bei meinen Kunden so, die das schon verinnerlicht haben. Und auch da stellen wir und auch bei uns selbst, bei mir selbst, hallo, man stellt immer wieder fest, zwischen Wissen und Machen ist eben doch immer noch ein Stück. Ne? Mein Leben findet täglich statt und wir haben alle unsere Automatismen. Und da halt immer so diese Reflexion gleich anzuschalten, okay, das war jetzt nicht unbedingt die andere Person, ich bin mindestens genauso beteiligt. Also dorthin zu kommen, ist ein langer Weg. Ne, weil jammern und schimpfen ist eben erstmal einfacher. Ist keine gute Energie, aber das ist eben das, was wir so gelernt haben, wie wir größtenteils aufgewachsen sind. Und das merkt man schon, das ist schon ein großes Hindernis. Und deswegen, dann gibt es halt Menschen, die das schon ein bisschen verstanden haben. Okay, ich könnte mal bei mir gucken und das trotzdem noch nicht täglich so auf die Straße bringen, aber die haben halt schon einen Schritt gemacht. Und dann gibt es eben die halt nur im Außen leben, die nur die Umstände sehen, die nur die anderen sehen, die das nicht so machen, wie sie gerade wollen und wo eben diese Tür noch nicht aufgeht. Und wir brauchen eben meistens erst ein Erlebnis, was uns richtig zu schaffen macht, ehe wir da auch mal ein bisschen tiefgründiger nachdenken. Das ist schon so. Und was eben noch auffällt, dieses getrieben sein, dass wir so gelernt haben, das ist auch noch ein großer Unterschied, dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, also das ist auch ein Kernthema. Wir sind so aufgewachsen, genau, mit erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und das ist tatsächlich im Norden anders. Dort haben Freizeit und Familie einen hohen Stellenwert, eben aufgrund dieses langfristigen Denkens. ne, okay, dir muss es gut gehen in deinem privaten Bereich, ansonsten bringst du ja nicht so richtig die Leistung. Das sind so Gedanken, die sich hier die meisten nicht machen. Und das sorgt eben auch für eine größere Gelassenheit, weshalb denn der Kopf freier ist und die Leistung besser ist. Man kann das eben auch dort mit der Schule vergleichen. In der Schule wird dort wesentlich weniger Stoff vermittelt als in Deutschland. Und am Ende, wenn die Leute, spätestens wenn die von der Uni kommen, dann sind die dermaßen gut drauf, top drauf und gehen dann auch in die Umsetzung. Und diese Zahlen, die du vorgelesen hast, ne, 0,3% der Weltbevölkerung, 3% Export, die stehen eben auch für sich. Und da liegt es eben nicht nur am Öl, sondern die haben das richtig gut darauf fokussiert, okay, was bringt uns weiter, was bringt uns als Ganzes weiter und dabei eben auch ethische Geschäfte zu machen und so weiter. Das ist dort wirklich tief verankert. Vertrauen, ne? Also in Norwegen wird niemand erstmal denken, okay, du bist vielleicht nicht vertrauenswürdig, sondern wenn man dich erstmal ins Team geholt hat und du hast jetzt dir nicht irgendwie was Krasses geleistet, dann wird vertraut. Und Vertrauen bringt eben auch Tempo. Das reduziert die Transaktionskosten. Ja, bei uns ist da so viel noch, naja, vielleicht ist der ja doch nicht so gut, ne, vielleicht klappt das ja doch nicht so. Da ist immer noch so eine doppelte, dreifache Absicherung. Das ist auf jeden Fall sehr, ja, ein sehr großer Unterschied, der, also ich beobachte hier und da schon so, gerade bei den Startups, schon auch eine andere Herangehensweise. Und manchmal denke ich auch, es gibt ein Nord-Süd-Gefälle, aber weiß ich nicht, ob das stimmt, weil ich bin ja nun mal hier im Norden. Ja, aber also es passiert was, auch bei uns, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ab und zu trifft man auch Unternehmer, Unternehmerinnen, wo man denkt so, wow, du warst jetzt doch eine ganz schöne lange Zeit in deiner Blase und hast vielleicht nicht geguckt, was noch möglich ist.
Also mein Eindruck ist, die Pandemie, die hat ja hier viel losgerüttelt. War auch viel Schlechtes dabei, ganz viel auch Schlimmes und Leid und so weiter. Eine Sache, die es aber wirklich bewirkt hat, ist eigentlich in der Arbeitswelt ein Digitalisierungs-, ja, aber auch zwangsweise Vertrauenskatalysator zu sein. Mhm. Leider merkt man derzeit, dass wir teilweise wieder eine Rolle rückwärts machen. Ne? Statt also nach vorne zu gehen, Eigenverantwortung zu leben, sehr digital auch unterwegs zu sein, zu akzeptieren, dass das muss ja nicht alles digital sein. Ne? Also dass ein hybrides Arbeitsleben wahrscheinlich für viele Menschen der richtige Weg ist, da wo es geht. Aber eben auch als Führungskraft irgendwie eine Vertrauenskultur zu leben und keine Misstrauenskultur. Das ist eigentlich, finde ich, sehr erstrebenswert. Und ja, weil die Wirtschaft gerade wieder so shaky ist oder vielleicht auch in Teilen schlecht läuft, kriegt man natürlich mit, dass da reflexartig in die andere Richtung wieder Bewegungen stattfinden. Ich finde dieses ganze Thema Eigenverantwortung, das zieht sich fast wie so ein roter Faden durch das, was du machst oder auch erzählst oder was man auf deiner Webseite lesen kann, ohne dass ich das Wort jetzt da öfter gesehen hätte. Aber das ist auch gar nicht so leicht, weil ich den Eindruck habe, du hast es eben auch angedeutet, es gibt viele Menschen, die gar keine Eigenverantwortung übernehmen wollen oder können. Weil sie vielleicht sich nicht trauen oder weil sie, wenn sie es mal versucht haben, zurückgewiesen wurden. Wie würdest du empfehlen, kann man sich diesem Thema annähern? Ist ja vielleicht erstmal überhaupt sich bewusst zu machen, also überhaupt zu lernen, dass es auch anders sein kann. Du hast aber eben einen Satz gesagt, den ich aus dem persönlichen Erleben sehr stark unterschreiben würde. Ohne einen richtigen Tritt vors Schienbein, ohne eine Krise, ohne ein Erlebnis, was sich aus diesem einfachen Zustand rausschleudert, so nach dem Motto, ich bin ja nicht schuld, die Umstände sind schuld, ist es wahrscheinlich nicht so einfach.
Ja, da sind schon die Prägungen auch sehr stark. Und wie kann man da rangehen? Also ich mache meine Kundinnen da immer drauf aufmerksam, dass sie als Chef oder Chefin halt die größten Einflusspersonen sind. Und wenn sie Vertrauen praktizieren, dann werden sie es auch zurückbekommen. Natürlich wird man auch mal enttäuscht, aber da geht es eben darum, ne, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? auf den einen Fall, der nicht so gut gelaufen ist, oder auf all das, was täglich gut läuft. Und das ist eben auch was, was ich dort gelernt habe. Und was ich mit meinen Kunden immer bearbeite, so, ne, also fangt jedes Meeting an mit dem, was gut läuft. Weil, ne, Leute müssen lernen, dass die Arbeit, dass Arbeit was Positives ist. Ja, das ist immer, das ist für mich eine große Diskrepanz. Wenn ich mit Mitarbeitenden spreche, dann kriege ich und frage, wie geht's euch im Unternehmen, dann kommt meistens ein positives Feedback. Ja, auch eigentlich ganz gut. Im Alltag, da muffeln die was rum, ne? Und da wird nur über das geredet, was gerade nicht läuft. Also ist ganz oft so. Ja, und da diesen Fokus zu behalten und die Leute quasi zu trainieren darauf, ne? Hier, das und das läuft gut und das machen wir gut, das und das macht ihr gut. Also wirklich so dieses, ne? Das ist so, so wichtig. Und da habe ich in Norwegen nämlich, also ich war eine Zeit lang in Norwegen auch arbeitslos und habe Stellen gesucht und das hat ja alles auch seinen Sinn. Da fiel mir nämlich auf, in den Stellenannoncen steht, in 3/4 der Annoncen steht drin, du musst gute Laune haben. Also so ein paar Anforderungen, so, ne? Also die und die Kompetenz, Ausbildung, so und so. Und dann steht da irgendwie gute Laune. Ich habe gedacht, hey, wollt ihr mich verscheißern? Was ist denn das?
Aber weißt du was? Ich habe gerade so eine Assoziation im Kopf. Das hast du in Deutschland ja öfter mal bei Party-Einladungen, ne? Wenn du dann fragst, was soll ich mitbringen? Gute Laune. Ja, das ist aber in dem Setting, ne? In dem Arbeitssetting ist mir das bisher auch noch nicht oft über den Weg gelaufen. Das ist ein mega geiler Inspirationstipp, finde ich.
Cool. Ja, also das ist ein, also, ne, mit diesem, also ja, das ist wirklich auch so ein super Shift, der dort passiert ist. Also ja, gute Laune. Super. Und das ist so herrlich, das ist so ein Kernpunkt, ja, absolut. Und kurz danach habe ich dann in Wirtschaftszeitung gelesen, irgendwie von einem Energiekonzern wurde die Direktorin neu eingesetzt und man fragte sie, was denn ihr größtes Learning war auf dem Weg bis hierher. Da sagte sie, dass ihr Mentor zu ihr gesagt hat, stell keine Stinkstiefel ein.
Super. Du, das ist fast schon ein guter Abschlusssatz. Die Zeit ist im Fluge vergangen. Eigentlich sind wir jetzt schon eine Minute drüber. Aber ich würde dich gerne eine letzte Frage noch fragen. Und zwar hat Saatkorn ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Du hast jetzt schon ganz, ganz viel abgeliefert hier. Also erstmal danke dafür an Inspiration. Und ja, wer Lust hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, ich verlinke auch dein LinkedIn-Profil, kann dann also darüber geschehen. Aber vielleicht hast du noch selbst so ein Inspirationstipp. Vielleicht gab es in letzter Zeit was, wo du drüber gestolpert bist, was du gelesen, gehört hast oder ein Gespräch, irgendwas, wo du gedacht hast, ey, das ist eigentlich schon cool oder interessant, was du vielleicht mit den ZuhörerInnen hier teilen möchtest.
Ja, dass sich dranbleiben lohnt. Ich beobachte bei meinen Kunden immer wieder, ich sage immer, macht regelmäßig Meetings, auch wenn ihr nichts, auch wenn ihr keine Zeit habt oder wenn ihr denkt, ihr habt keine Zeit, weil diese Dinge schaffen Zeit. Das ist erstmal richtig gut, also nach einer Weile versteht man das und fangt mit dem Positiven an und bleibt auf jeden Fall dran, auch wenn ihr unheimlich viel zu tun habt. Und bei denen, die dranbleiben, da entwickelt sich dann ein richtig positiver Automatismus und die Leute fangen irgendwann selber an, das Meeting zu moderieren und nach positiven Dingen zu fragen und machen sich selbst Gedanken, was ist denn positiv? Ich kann ja mal was anderes erzählen als sonst. Und das sind eben die gleichen, die in den ersten Meetings da saßen. Oh Gott, darauf bin ich gar nicht vorbereitet.
Super. Danke, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast, Antje. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit dem, was du machst. Und ja, auf the Nordic Way of Working, sage ich mal. Dankeschön.
Danke auch.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR-Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es dann ab sofort alle Saatkorn-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt's en masse bei den Trendence Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.